Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Mythen und Fakten werden uns in der Debatte um die Klimaschutzmaßnahmen beschäftigen. Wir stellen Ihnen die jüngste Studie des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie vor. Wir schildern, wie es Kanada geschafft hat, eine CO2-Abgabe einzuführen und das noch kurz vor der Wahl. Und außerdem beschäftigt uns der Waldzustandsbericht in Hessen und der Gesetzentwurf zur Reform des Inkassorechts. Im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung geht es um die gesetzliche Rentenberatung. Nachdem Deutschland das nationale Klimaziel 2020 glatt verfehlt hat, sind schnell umzusetzende Maßnahmen nötig, um wenigstens das Klimaziel 2030, also in gut 10 Jahren, noch zu erreichen. Das Klimakabinett täte also am Freitag gut daran, wirksame Einsparungsmaßnahmen zu beschließen, die nicht noch auf die nächste Legislaturperiode verschoben werden. Denn nicht nur in Deutschland wird mit Spannung erwartet, wie ambitioniert diese Regierung versucht, die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Vor dem Klimagipfel in New York müssen wir uns auch der internationalen Kritik stellen. Dessen ungeachtet und trotz der spürbaren Zunahme von Wetterextremen beharren nach wie vor bestimmte Industriezweige und auch Bevölkerungsgruppen auf dem althergebrachten Produktions- bzw. Lebensstil. Ihre Argumente hat das Wuppertal-Institut im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung analysiert und relativiert in der Studie Die Debatte um den Klimaschutz, Mythen, Fakten, Argumente. Verbunden bin ich jetzt mit Oliver Wagner. Er ist Co-Leiter des Forschungsbereiches Energiepolitik beim Wuppertal-Institut und auch einer der Autoren dieser Studie. Hallo, Herr Wagner.
Hallo, Frau Feckel.
Deutschlands Anteil am globalen Ausstoß der Treibhausgase beträgt ja nur rund 2%. Das klingt ja nicht so viel und auch nicht danach, als wäre das sozusagen mehr als symbolträchtig, wenn wir uns bemühen würden, unseren CO2-Ausstoß zu verringern.
Ja, das mit den 2% ist erstmal richtig. Gleichwohl sollten wir nicht dazu neigen, uns noch besonders klein zu machen. Wir Deutschland ist, ja, ich sag mal, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben eine ganz wichtige Vorbildfunktion gegenüber anderen Ländern. Und wenn wir in Deutschland das nicht schaffen, die CO2-Emissionen entsprechend zu senken, unsere Versprechungen, die wir gegeben haben, was Klimaschutz angeht, auch einzuhalten, durch Maßnahmen einzulösen, dann werden natürlich andere Länder, insbesondere auch Schwellenländer, sagen, ja, manchmal, wenn nicht mal Deutschland das hinkriegt, wie sollen wir das dann erst schaffen, wo wir es doch ökonomisch viel schwieriger haben? Also ein Argument, was überhaupt nicht zieht. Außerdem, wenn ich noch ergänzen darf, wenn man schaut, welche Erfolge Deutschland allein durch die Einführung des Erneuerbaren Energiengesetzes erreicht hat, nämlich einen Aufschwung bei der Installation erneuerbarer Energienanlagen, der wirklich fantastisch ist. Mittlerweile werden in China ja deutlich mehr Photovoltaikanlagen, Windenergieanlagen realisiert als überall sonst wo auf der Welt. Und von daher, was Deutschland macht, hat eine ganz wichtige Signalwirkung nach überall.
Sie schreiben in der Studie, dass Deutschland eine Vorbildfunktion hat und haben es ja gerade schon an den Erneuerbaren und den Anlagen erklärt. Glauben Sie tatsächlich, nach all den Verfehlungen, die wir uns so geleistet haben beim Erreichen von Klimazielen, dass wir tatsächlich noch eine Vorbild- oder Vorreiterrolle innehaben?
Also wir laufen Gefahr, diese Vorbildfunktion ein Stück weit zu verlieren. Das ist richtig. Mittlerweile sind wir ja, ich sag mal, beim Ranking der vorbildlichen Nationen nur noch auf, ich sag mal, einem mittleren Platz, also auf Platz 27. Das heißt, vor uns liegen Länder wie Ägypten und Rumänien. Also beim Climate Change Performance Index, da muss Deutschland ganz dringend nachholen. Und das bedeutet halt deutliche Steigerung der Anstrengungen gegenüber dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben.
Mit welchen Maßnahmen wäre denn diese Steigerung möglich?
Ja, als erstes, ich glaube, das ist aber mittlerweile Konsens, brauchen wir eine Bepreisung von CO2. Denn nur dadurch wird eine steuernde Wirkung halt entfacht werden können, indem wir dem schädlichen Klimagas auch einen Preis geben, wird halt eben ein ganz wichtiger Anreiz gegeben, auch CO2 zu reduzieren. Darüber hinaus, ja, vor allen Dingen im Verkehrsbereich, da haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht, eine echte Verkehrswende ist dringend erforderlich. Ne? Der Verkehr ist für rund 30% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und da geht es halt eben nicht, dass wir alle mit dem Auto auch kleinste Strecken fahren, sondern es muss der ÖPNV verbessert werden. Es muss geschaut werden, dass man Fahrradfahren und auch zu Fuß gehen attraktiver macht. Da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten. Und natürlich der Kohleausstieg. Für meinen Geschmack dauert es noch viel zu lange. Ich bin mal gespannt, ob das nicht vielleicht noch viel schneller geht, nämlich dann, wenn die ökonomischen Gegebenheiten so sind, dass es sich einfach wirtschaftlich nicht mehr lohnt, Kohlekraftwerke zu betreiben. Das ist eigentlich meine Hoffnung.
Gerade bei den Braunkohlerevieren gibt es ja das ewige Argument der verlorenen Arbeitsplätze. Tauchen die nicht woanders wieder auf?
Was meinen Sie jetzt, dass die Arbeitsplätze, die Industriearbeitsplätze in der Kohle verloren gehen?
Ja.
Also wir haben natürlich, bei Arbeitsplätzen gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und wenn man sich dafür entscheidet, aus der Kohle auszusteigen, aber es nicht dabei belässt, sondern auch sagt, was man denn stattdessen will, zum Beispiel im Bereich Energiewende massiv investieren, Speichertechnologien und dergleichen, dann entstehen dort halt eben neue Arbeitsplätze. Und das halte ich auch für dringend erforderlich. Und ansonsten, was Industrie angeht, die Verlagerung von Arbeitsplätzen, ja, dem wird dadurch ja entgegengewirkt, dass weite Teile der Industrie ja auch von dem Emissionshandel, am Emissionshandel zwar teilnehmen, aber ansonsten beim Strom beispielsweise halt, ich sag mal, doch deutliche Vorzüge haben.
Ist das nicht auch ein falsches Signal, dass die energieintensive Industrie viel weniger zahlt für die Kilowattstunde als der kleine Verbraucher? Ist das nicht ein falscher Anreiz, dass, wenn man mehr verbraucht von klimaschädlichen Stoffen, dass man da auch noch begünstigt wird?
Gut, fürs Klima ist auch nichts getan, wenn die energieintensive Industrie komplett aus Deutschland abwandert und in anderen Ländern zu günstigeren Konditionen und in geringeren Auflagen mehr CO2 emittiert. Also damit wäre noch nichts gewonnen.
Wenn wir jetzt total umsteigen und tatsächlich nur noch auf Wind und Sonne setzen, besteht dann die Gefahr, dass wir uns den Strom von den Nachbarn holen und die den wiederum nicht so umweltfreundlich produzieren?
Momentan haben wir ja enorme Stromüberschüsse. Deutschland ist Nettoexporteur von Strom. Also wir haben, da habe ich überhaupt gar keine Sorge, dass hier die Lichter ausgehen, wenn Sie das damit meinen. Die Gefahr besteht überhaupt nicht.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Oliver Wagner war das Co-Leiter des Forschungsbereichs Energiepolitik beim Wuppertal-Institut. In einer halben Stunde wird die neueste Studie, dessen Autor er ist, vorgestellt, die Debatte um den Klimaschutz. Mythen, Fakten, Argumente. Wie die Koalition sich bei der CO2-Bepreisung einigen will, wird mit Spannung erwartet. Die SPD befürwortet eine Steuer auf den Ausstoß von Kohlendioxid. CDU, CSU möchten dagegen den Emissionshandel ausweiten, um CO2 einzusparen. Vielleicht sollten die Parteien vor Freitag noch einmal nach Kanada schauen. Dort wurde die CO2-Abgabe schon eingeführt und das sogar kurz vor den Wahlen, um die selbst auferlegten Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Peter Mücke berichtet.
Manche Dinge sind auf der ganzen Welt gleich. Zum Beispiel, dass beim Wort Steuer jeder Wähler erstmal zusammenzuckt. Vor allem, wenn es sich um neue Steuern handelt. Kein Wunder also, dass der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau von der Liberalen Partei im Zusammenhang mit der neuen CO2-Steuer in seinem Land konsequent von einem Preis für Verschmutzung redet. Aber auch ein Politprofi wie Trudeau ist vor einer freudschen Fehlleistung nicht gefeit.
What we're also guaranteeing is that this tax, this pricing.
Ausgerechnet im kanadischen Parlament rutschte Trudeau vor einigen Monaten das verbotene Wort Tax, Steuer, heraus, zur großen Freude der konservativen Abgeordneten. Die Partei von Trudeaus Herausforderer Andrew Scheer hat sich im Wahlkampf zur Parlamentswahl am 21. Oktober ohnehin auf das Thema eingeschossen und verwendet das Wort Steuer so oft wie es geht.
The liberal carbon tax is just about raising revenues.
Die CO2-Steuer dient nur dazu, die Kassen der Regierung zu füllen. Der normale Kanadier zahlt nur drauf und der Umwelt bringt das alles auch nichts. Die Unternehmen, die am meisten CO2 ausstoßen, haben einen Deal mit der Regierung. Wir werden das ganz anders machen, Anreize bieten, die Emissionen zu reduzieren, aber bestimmt keine neue Steuer einführen. Ob CO2-Steuer oder Preis für Verschmutzung. Seit April wird in ganz Kanada eine Abgabe auf Kohlendioxidemissionen erhoben. In einigen Regionen gab es so etwas schon länger, doch bis zuletzt wehrten sich 4 Provinzen, die in Kanada traditionell einen hohen Grad an Autonomie haben, gegen die Vorgaben aus Ottawa. Eine davon, die wirtschaftsstarke Provinz Ontario. Wir können uns wegen der CO2-Steuer keine Rezession leisten. Denn die Wahrheit ist, entweder bist du für die CO2-Steuer oder du bist für Arbeitsplätze. Beides gleichzeitig geht nicht, sagt der Ministerpräsident von Ontario, Doug Ford. Seine konservative Regierung hatte nach dem Wahlsieg im Sommer 2018 das in der Provinz existierende System des Emissionshandels gekippt und sich bis zuletzt geweigert, die landesweite CO2-Steuer einzuführen. Doch auch in Ontario gilt seit April, Produzenten und Händler fossiler Energien müssen pro Tonne CO2, die sie verursachen, 20 kanadische Dollar zahlen, etwa 13 Euro. Das merken auch Autofahrer an der Tankstelle, räumt die kanadische Umweltministerin Catherine McKenna ein. Ja, der Spritpreis steigt dadurch um rund 4 Cent pro Liter und schafft einen Anreiz, nach einem sparsameren Auto zu schauen oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Es gibt außerdem eine 5.000 Dollar Prämie für den Kauf eines Elektroautos. Jeder hat die Wahl. Außerdem, so argumentiert die Regierung von Justin Trudeau, würden viele Haushalte sogar noch profitieren. Denn die Provinzen müssen 90% der Einnahmen aus der CO2-Steuer als Klimadividende an die Bürger ausschütten. Mit den restlichen 10% sollen klimafreundliche Projekte gefördert werden, wovon auch die Wirtschaft profitieren soll, sagt Trudeau. Diesmal wieder, ohne das hässliche Wort Steuer in den Mund zu nehmen.
Wir werden mehr Geld geben. From that price on pollution to ordinary families.
Wir werden den normalen Familien mehr Geld zurückgeben, als sie der Preis für Verschmutzung kostet. Wir wissen, dass wir die Kosten für die Energiewende nicht den hart arbeitenden Familien auflasten dürfen, die ohnehin schon sehr belastet sind. Unser Plan, die Umwelt zu schützen, ist gleichzeitig auch ein Plan für mehr Wirtschaftswachstum.
A plan for protecting the environment is also a plan for growing the economy.
Aus Kanada berichtete Peter Mücke. Fast die Hälfte von Hessen ist bewaldet und damit gehört dieses Bundesland zu den beiden waldreichsten neben Rheinland-Pfalz. Die lang anhaltende Dürre, die viel zu trockenen Sommer machen den Wäldern und Forstbeständen in Hessen schwer zu schaffen. Buchen und Eichen, die schon zu Beginn der Vegetationsperiode zu wenig Blätter hatten, sehen nach diesem Sommer besonders traurig aus, von der Fichte mal ganz zu schweigen. Heute Morgen stellte die zuständige Staatssekretärin den Waldzustandsbericht in Hessen vor. Mein Kollege Ludger Fittkau war dabei. Herr Fittkau, wie steht's denn um den Wald in Hessen?
Ja, tatsächlich nicht wirklich gut, Frau Fecke. Wenn man mal vergleicht, der einzige Nationalpark in Hessen, das ist der Nationalpark Edersee-Kellerwald in Nordhessen, der ist etwa 8.000 Fußballfelder groß, um das so sich vorstellen zu können. Und 13.000 Fußballfelder hier im Land sind von diesen von Ihnen benannten Schäden betroffen. Und Beatrix Tappeweser, so heißt die Staatssekretärin, die ist auch Biologin, hat das heute Morgen so beschrieben.
Der Wald in Hessen ist leider natürlich durch die vergangenen Jahre und die Witterung, die wir da erfahren mussten, auch deutlich geschwächt und geschädigt. Das kann man einerseits an den Folgen von Windwürfen sehen, aber andererseits natürlich auch durch die Dürre und wenig Wasser und hohe Temperaturen zeigen auch die Laubbäume, die eigentlich ansonsten stabiler sind, deutliche Zeichen von Trockenstress zum Beispiel.
Das ist jetzt das Problem, Frau Fecke. Die Laubbäume, das sind eben Buchen und Eichen, die betroffen sind durch natürlich Eichenspanner, Eichenprozessspinner, Schädlinge. Das hat es bisher in der Vergangenheit nicht gegeben und das beunruhigt natürlich in einem solchen Gebiet wie Hessen mit diesem tollen Buchenbestand.
Was ist denn die Ursache? Nur die Dürre oder kommen da noch andere Ursachen hinzu?
Nein, es ist tatsächlich vor allen Dingen die Trockenheit der letzten Jahre, im Sommer, aber auch im Winter. Das muss man sagen. In Nordhessen zum Beispiel liegt zu wenig Schnee seit Jahren. Darunter leiden die Wälder. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sozusagen die Mischung aus Hitze im Sommer, Trockenheit, aber vor allen Dingen auch trockenen, zu wasserarmen Wintern genau diese Situation hervorbringt. Mit der Folge natürlich, dass die Schädlinge besonders gute Bedingungen finden.
Hm. Sie haben vorhin die Buchen und Eichen schon erwähnt. Sind denn alle Baumarten bzw. Biotopen gleichermaßen betroffen oder gibt es da Bevorzugte?
Ja, Sie haben es auch schon gesagt, natürlich sind Fichten und Kiefern, Nadelbäume besonders betroffen. Das ist so, das sieht man ja auch schon, wenn man durch die Landschaften fährt. Die sind wirklich schon kahl. Aber jetzt natürlich das Besondere ist, sind eben die Buchenwälder, die Eichen. Das ist hier ein wichtiger Bestand, auch ein CO2-Speicher, ein Ort der Biodiversität hier in Hessen. Und die sind jetzt auch stark betroffen.
Gibt es schon Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, um eben auch die eigentlich natürlichen Wälder, also nicht die Forsten, nicht die Fichtenforsten, sondern um diese natürlichen Wälder zu erhalten oder so aufzuforsten, dass die besser mit diesem Klimastress klarkommen?
Ja, es gibt einen sogenannten 12-Punkte-Plan, den die Landesregierung vorgelegt hat. Das sind Sofortmaßnahmen. 200 Millionen sollen ausgegeben werden für Wiederaufforstung und auch für die Privatwälder, die große Schäden verzeichnen. Und es gibt aber Kritik auch der Opposition, die sagen, es reicht nicht. Da wehrt sich Beatrix Tapeser, die Umweltstaatssekretärin.
Die Koalition hat sich bereits auf den Weg gemacht, da Akzente zu setzen und vielleicht auch eine neue Ausrichtung. Wir haben ja auch beschlossen, dass die Richtlinie für die Bewirtschaftung des Waldes, die ist 2018 aktualisiert worden, dass da Fragen der Biodiversität und des Klimaschutzes sozusagen vorrangig behandelt werden und im Zweifel eben dann die Bewirtschaftung und die Holzgewinnung erst an zweiter Stelle steht. Und wir sind natürlich dabei und auch in der Diskussion mit dem Landesbetrieb, das auch auf der Personalseite so zu gestalten, dass es wirklich für die Zukunft gut aufgestellt ist.
Das heißt, Hessenforst, der Landesbetrieb, soll wieder mehr Personal bekommen. In der Vergangenheit ist da auch viel eingespart worden. Es soll wieder mehr Förster geben.
Der Waldzustandsbericht des Bundeslandes Hessen wurde heute Morgen vorgestellt und Ludger Fittkau ist für uns durch den Wald und die Baumarten gegangen. Vielen Dank dafür. 70,20 Euro kann ein Inkasso-Unternehmen in Rechnung stellen, selbst wenn sie nur eine Mahnung an den Schuldner schicken. Diese hohen Gebühren will das Justizministerium unterbinden. Und heute wurde nun der passende Gesetzesentwurf für eine Reform des Inkassorechts vorgelegt. Verbraucherschützer kritisieren allerdings, dass sie nicht weit genug reichen. Panayotis Gavrilis berichtet.
Wer Rechnungen nicht bezahlen kann, egal aus welchen Gründen, dann werden diese Rechnungen an Inkassounternehmen abgegeben. Die Folge, diese Unternehmen fordern von Kundinnen und Kunden die nicht gezahlten Beträge ein und schlagen zum Teil hohe Gebühren zusätzlich drauf. Derzeit dürfen Inkassounternehmen bereits bei kleinen Forderungen eine Gebühr von bis zu knapp 70 Euro verlangen, auch wenn lediglich ein Brief verschickt wird. Das Bundesjustizministerium will das ändern und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Inkassofirmen sollen demnach künftig weniger Gebühren verlangen dürfen. Schuldnerinnen und Schuldner, die bereit sind, ihre Rechnungen zu begleichen, sollen dabei geschützt werden. Für sie soll die Gebührenhöchstgrenze bei Forderungen bis zu 500 Euro auf knapp 38 Euro sinken. Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, lobt einerseits den Vorstoß der Verbraucherschutzministerin Christine Lamprecht, sagt aber zugleich, das reicht nicht aus. Aus seiner Sicht bleibt das Problem die Berechnungsgrundlage der Gebühren.
Diese werden heute berechnet nach Anwaltshonoraren. Das ist aber unseres Erachtens ein falscher Maßstab, weil ganz häufig sind das Massenverfahren sehr preiswert für die Inkassounternehmen zu realisieren. Aber sie wollen dafür extrem viel Geld von den Verbrauchern. Das ist nicht in Ordnung, das ist unseres Erachtens unstatthaft. Und darum erwarten wir, dass der Gesetzgeber hier konsequent dem einen Deckel aufsetzt, dass Inkassounternehmen nur das Geld verdienen können, was sie tatsächlich aufwenden müssen, um tätig zu sein.
Der VZBV schlägt vor, eine Kostengrenze bei 16,20 Euro zu machen, bei automatisierten Masseninkassofällen. Verbraucherschützer Klaus Müller fordert zudem eine zentrale Aufsichtsbehörde.
Gleichzeitig sehen wir, dass die zersplitterte Landschaft der Aufsichtsbehörden eben die Exzesse, die es gibt, dem nicht Herr wird. Und deshalb wäre hier eine starke bundesweite Aufsicht, beispielsweise durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die richtige Adresse, um hier endlich dafür zu sorgen, dass die schwarzen Schafe der Branche nicht mehr tätig werden dürfen zulasten der Verbraucher.
In Deutschland gibt es etwa 2100 Inkassodienstleister. Knapp über die Hälfte der Forderungen liegen laut Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen im Bereich von unter 100 Euro. Etwa ein Drittel im Bereich zwischen 100 und 500 Euro. Das geplante Gesetz sieht aber weiterhin vor, dass Schuldner, die Zahlungen hinauszögern oder mit Tricks versuchen, den Geldeintreibern zu entkommen, weiter mit hohen Gebühren rechnen müssen, da der Aufwand für die Inkassounternehmen größer sei.
Panayotis Gavrilis berichtete für uns aus Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Reicht die Rente zum Leben? Diese Frage beschäftigt natürlich viele. Und eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung, der zuständigen Körperschaft des öffentlichen Rechts, könnte da sinnvoll sein. Und alle Versicherten haben sogar einen Rechtsanspruch auf eine kostenlose Beratung. Die Stiftung Warentest hat das Angebot genutzt und geschulte Testpersonen zu den Terminen geschickt. Mit welchem Ergebnis, schildert Dieter Nürnberger.
55 Millionen Versicherte, davon 21 Millionen Rentner. Die Deutsche Rentenversicherung ist zuständig, wenn es um Fragen zur gesetzlichen Rente geht. Und die ist ja bekanntlich für die meisten das Rückgrat ihrer Altersversorgung. 80 geschulte Testpersonen meldeten sich in den bundesweiten Beratungs- und Auskunftsstellen der DRV an. Und schon dieser erste Schritt zur Terminvereinbarung verlief nicht immer reibungslos, sagt Warentesterin Katharina Henrich.
Ungefähr die Hälfte klappte ganz gut. Bei den anderen gab es teils kleinere, aber teils auch größere Probleme. Kleiner war denn so, dass man zum Beispiel keine Bestätigung bekam über den Termin. Teilweise war es dann auch so, dass man bis zu 4 Monate warten musste und das war einfach zu lang.
Im Idealfall sollte beim Beratungsgespräch eine umfassende Analyse erfolgen. Das spätere Renteneinkommen eingeschätzt, auch andere Einkünfte aus privater oder betrieblicher Altersvorsorge eingerechnet werden. Wer heute Mitte 40 ist, sollte sich auf jeden Fall beraten lassen, denn dann bliebe noch Zeit, mögliche Rentenlücken auszugleichen. Doch im Praxistest schwächelte ein Großteil der Berater, besonders wenn es um mehr als die gesetzlichen Rentenansprüche ging.
Das klappte immer ganz gut, solange die gesetzliche Rente selbst betroffen war. Aber sobald es dann um betriebliche oder private Ansprüche ging, wurde es schwieriger. Und was wir vor allem denken, was wichtig ist, ist eben dieser Gesamtüberblick über die gesetzlichen, die betrieblichen und die privaten Anwartschaften. Weil nur dann kann ich ja entscheiden, ist hier eine Rentenlücke oder kann ich später irgendwie ganz gut klarkommen, kann ich meine laufenden Kosten bezahlen. Diese Informationen bekamen die Versicherten viel zu selten.
Für die Warentester überraschend, denn die Testpersonen hatten sich gut auf das Gespräch vorbereitet. Auch alle notwendigen Unterlagen und Nachweise wurden mitgebracht. Etwa jährliche Standardmitteilungen einer Riester- oder Rürup-Rente. Bezeichnend, obwohl es längst einen standardisierten Erfassungsbogen für die verschiedenen Rentenansprüche gibt, nutzen die Berater vor Ort diese nicht immer. Weswegen die ohnehin nur grob zu leistende Einschätzung über die spätere Gesamtrente noch unbefriedigender wurde. Denn zu beachten gibt es vieles, sagt Warentesterin Katharina Henrich, etwa den Kaufkraftverlust durch Inflation.
Das hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel, wohne ich zur Miete oder wohne ich im Eigenheim, erbe ich. Das sind jetzt keine Bereiche, die die Rentenversicherung unbedingt abdecken muss in ihrer Beratung, aber es müsste eine Sensibilisierung stattfinden, dass eben Menschen verstehen, die vielleicht eine sehr gute Rente haben, aber auch eine sehr teure Miete, dass das natürlich dann vielleicht trotzdem nicht hinhaut.
Fazit der Stiftung Warentest: Die deutsche Rentenversicherung muss besser werden. Wer mit den Ergebnissen einer Beratung nicht zufrieden ist, sollte einen zweiten Termin nicht scheuen, so die Empfehlung, und eventuell auch über weitere Hilfe nachdenken.
Wenn es Probleme mit der Rentenversicherung selbst gibt, also dass man das Gefühl hat, es gibt Anwartschaften, die einem einfach nicht angerechnet werden, dann kann man sich auch an die Sozialverbände SOVD und den VDK wenden. Die beraten zum Sozialversicherungsrecht und die geben eben auch Rat zur Rente.
Voraussetzung für die Beratung bei den beiden Sozialverbänden ist allerdings eine Mitgliedschaft. Der Monatsbeitrag liegt jeweils zwischen 6 und 9 Euro.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Und hier haben wir noch eine aktuelle Meldung. 3 Tage vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts kritisiert ein breites Bündnis von Umweltverbänden in einem offenen Brief an die Kanzlerin die Klimaschutzpläne des Bundesverkehrsministers scharf. Was Andreas Scheuer vorgelegt habe, sei, Zitat, klimapolitisch unzureichend und beruhe auf fragwürdigen Annahmen und belaste den Staatshaushalt, Zitat, über Gebühr. Das heißt es in dem Brief an Angela Merkel, den unter anderem der BUND, der Deutsche Naturschutzring, WWF, NABU und die Umwelthilfe unterschrieben haben. Scheuer betone, wieder Zitat, gänzlich ohne Verbote und direkte preispolitische Maßnahmen auszukommen, Zitat Ende. Nach ihrer Berechnung, also nach der Berechnung der Verbände, würden die Vorschläge des Ministers bis zum Jahr 2030 aber mehr als 75 Milliarden Euro kosten. Zusätzliche Mittel aus den Ländern kämen noch dazu. Das stehe in einem krassen Missverhältnis zu den Treibhausgasen, die damit eingespart werden können. Und mit dieser Meldung endet Umwelt und Verbraucher. Mein Kollege Tobias Armbrüster erwartet Sie gleich. Dann geht es um die Millionen Patientendaten, die ungeschützt im Netz stehen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.